Guten Morgen.
Es freut mich, wieder da zu sein mit euch und das Wort Gottes ein bisschen reden lassen. Es ist gut, wenn das Wort redet, wenn Gott durch sein Wort redet und unsere Herzen berührt und uns verändert. Er ist das, das macht. Das haben wir in diesem Lied genau gesehen und gehört. Das hat auch mein Innern auch berührt. Also, im Neuen Testament, wir fangen im Neuen Testament an. Im Neuen Testament wird uns eine Begebenheit erzählt, bei der 10 Männer Lepra aussätzig waren. Das ist eine Hautkrankheit, die sehr ansteckend ist. Und Leute, die davon befallen waren, wurden als unrein erklärt. Ihnen war untersagt, in den Tempel zu gehen, wenn sie Juden waren, und sogar draußen auf den Straßen mussten Juden und Nichtjuden gleichermaßen von allen anderen Menschen Abstand halten, damit andere Menschen nicht infiziert wurden. In der Geschichte lesen wir, dass 10 solche Männer zusammen waren und dann Jesus entdecken, der gerade auf dem Weg nach Jerusalem war, und sie begannen laut zu schreien. Erinnern wir uns, diese Männer dürfen nicht sich nähern. Deswegen schreien sie laut: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und Jesus tat es, indem er ihnen sagte: Geht zum Priester und zeigt euch ihn. Das war die Prasse, die Leute einhalten mussten, wenn sie meinten, geheilt zu sein, um dann wieder in die Gesellschaft und den Tempel aufgenommen zu werden. Und der Text sagt uns, dass sobald sie sich umdrehten und losgehen, waren sie auf der Stelle geheilt. Das war eine erhebende Erfahrung. Nicht nur das, was danach kommt, diese Heilung, das war unglaublich. Was danach kommt, ist auch unglaublich. Ein Mann, ein Samariter, kein Jude, kam zurück und die Bibel sagt, er verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Diese Geschichte wird in Lukas 17 erzählt. Das war die gute Nachricht. Die schlechte ist, dass es die 9 anderen nicht taten. Und tatsächlich betont Jesus es auch in Lukas 17:17. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Wir können mehrere Lektionen aus dieser Geschichte herausholen. Aber eine davon ist: Gott dienen bringt nicht immer sofort Dank ein. Wenn Menschen schon vergessen, dem Sohn Gottes für etwas dankbar zu sein, das so groß war, dann können wir uns vorstellen, dass auch unter uns in den zwischenmenschlichen Beziehungen Ähnliches geschieht und Dankbarkeit oftmals vernachlässigt wird. Und wenn selbst nachdem Jesus Leute von solch einer schrecklichen Krankheit auf wunderbare Weise und augenblicklich geheilt hat, diese nicht daran denken, ihm zu danken, außer einer, wissen wir, dass es bei uns oftmals nicht besser aussieht. Lasst mich eine Frage stellen. Zeigen die Leute, mit denen du zu tun hast, Dankbarkeit, so wie du es dir wünschen würdest? Die oben genannte Begebenheit zeigt deutlich, dass denjenigen, die Gott dienen, nicht immer sofort der Dank entgegengebracht wird für das, was sie tun. Das Leben und Wirken Jesu bezeugt dies, und ihr und ich könnten sicher auch viele solcher Beispiele aufführen. Nun lasst mich euch fragen, wie reagieren die Leute, wenn man ihnen nicht dankt oder man vergisst, dankbar zu sein für das, was sie getan haben? Es gibt unterschiedliche Antworten, Reaktionen darauf. Einige Leute reduzieren das, was sie tun. Denn sie sagen, nun, wenn ich keinen Dank erhalte, dann werde ich das strikte Minimum tun, wenn man nicht bemerkt, was für eine ausgezeichnete Arbeit ich versucht habe zu tun. Reduzierung. Andere Leute werden bitter und zynisch. Sie verweilen immer bei dem, was sie nicht bekommen. Du gehörst zum Beispiel zum Putzteam und man hat dir schon seit Jahren nicht gedankt. Man hat das als selbstverständlich genommen. Und bald denkst du immer nur daran. Du schubst den Boden in der Gemeinde und du denkst, dass niemand dich schätzt. Du konzentrierst dich immer mehr auf das, was du nicht bekommst, und eine siedende Bitterkeit kühlt bald in deinem Herzen hervor. Andere aber gehen weg, die verschwinden. Die Haltung ist die: Wenn ich nicht geschätzt bin, wie ich es verdiene, dann steige ich aus hier. Ich werde einen neuen Job finden. Ich werde einen neuen Ehepartner finden. Ich werde einen neuen Wohnort finden. Ich werde eine neue Gemeinde finden. Aber ich werde diese Situation nicht länger ertragen, in der man mir nicht dankt, mich nicht anerkennt und mich nicht schätzt, wie ich es verdiene. Aber andererseits gibt es Leute, die Gott dienen und denen nicht annähernd so viel gedankt wird, wie sie es verdienen. Sie sind nicht empfohlen und anerkannt, wie es ihrer dienstgemäß entsprechen würde. Und es scheint, dass ihnen das nichts ausmacht. Es berührt sie nicht zutiefst. Zumindest nicht in der Weise, dass es die Qualität ihres Dienstes beeinflussen würde. Was ist los mit diesen Kategorie, diese Leute? Was haben diese Leute gelernt, was viele von uns nicht gelernt haben? Und würden sie uns darin einweihen, indem sie gelernt haben? Mit diesen Gedanken wollen wir jetzt mal uns in 1. Mose 40 hineingehen. Diese Geschichte, die gelesen wurde. In diesem Kapitel, sowie in dem vorhergehenden Kapitel 39 und auch vorher schon, geht es um einen Mann, jungen Mann namens Josef. Und ich bin sicher, dass ihr diese Geschichte in- und auswendig kennt. Und trotzdem hoffe ich, euch einen vielleicht neuen Gedanken mitgeben zu können. Josefs Leben zeigt sehr gut das Prinzip, dass Gott dienen nicht immer eine einfache Sache ist. Dieser junge Mann musste mit verschiedenen Schwierigkeiten zurechtkommen. Er hatte einen passiven Vater, der ihn bevorzugte. Er wurde in die Verantwortung über seine Brüder gestellt und sollte dem Vater über sie berichten. Schwierige Aufgabe. Er bekam von Gott besondere Offenbarung über die Zukunft, derer Inhalte anderen nicht gefielen. Er hatte Brüder, die ihn hassten und verachteten, weil sie eifersüchtig und neidisch waren. Er wurde von seinen Brüdern in einen tiefen Brunnen geworfen und nachher wurde nach Ägypten in die Sklaverei verkauft. Er wurde von einem ägyptischen Offizier gekauft und hatte dann die Verantwortung über dessen Haus und musste dann täglich die sexuellen Annäherungen dessen Frau ertragen. Er wurde ungerechterweise von Potiphars Frau angeklagt und ins Gefängnis geworfen. Und erinnern wir uns, Josef hat in jedem dieser Geschehnisse auf göttliche Weise geantwortet. Und wir können nicht sagen, Josef erntet die Konsequenzen sündhafter Entscheidungen. Ich könnte sagen, er hat gesündigt, das ist die Folge. Kann passieren. Aber bei ihm nicht, nicht das. Er dient Gott auf gute Weise, trotz dass er noch viel Hartes erleben muss. Was die Sache noch verschlechtert, wenn wir einen Moment über die Abfolge der Geschehnisse nachdenken, so stellen wir fest, dass Josef nicht nur große Schwierigkeiten überwinden musste, sondern dass diese Schwierigkeiten auch immer schlimmer wurden. Es ist eine Sache, wenn man sagen kann, halte durch, es wird besser. Aber auf Josefs bezogen, wenn wir nicht wussten, was geschehen ist nachher, auf Jesus bezogen, müssten wir sagen, halte durch, es wird noch schlimmer. In den Abschnitt, der eben gelesen wurde, sehen wir, wie Gott Josef dazu befähigt, die Härte der Gefangenschaft auf ehrbare Weise zu leben. Er ist dort in einer Position, wo er zwei Männer auf wunderbare Weise dienen kann. Doch nachdem dann alles gesagt und getan ist, wissen wir ja, was geschehen ist. Diese beiden Männer haben ihm nicht gedankt. Vor allem einer, der andere ist nachher gestorben, hatte nicht mal die Zeit gehabt. Sie haben sich nicht an ihn erinnert. Sie haben ihm nicht geholfen. Wie wir sehen, beginnt die Undankbarkeit nicht bei den neuen Aussätzigen, sondern sie ist etwas, was Diener Gottes offensichtlich schon immer erlebt haben, schon vorher schon. Deswegen wollen wir heute Morgen darüber reden. Wenn kein Dank kommt. Ich möchte euch heute Morgen über drei Prinzipien nachdenken, die uns Kindern Gottes helfen, zu dienen, auch wenn uns keine Dankbarkeit entgegengebracht wird. Wir alle haben einen Stapel Dinge, die wir für andere tun. Alle von uns tun etwas für andere. Sei es zu Hause oder an der Arbeit, in der Gemeinde oder für die Allgemeinheit. Wir alle haben einen Stapel an Dinge, die für andere tun, der viel größer ist als der Dank, den wir bekommen. Wie können wir es da vermeiden, uns zurückzuziehen? Wie können wir es vermeiden, bitter und zynisch zu werden? Wie können wir es vermeiden, aufzugeben? Josefs Leben kann uns da wirklich eine große Hilfe sein. erste Prinzip ist, das erste, wähle zu blühen, wo du hingepflanzt worden bist. Nicht dort, wo du wünschst sein, dort, wo du hingepflanzt worden bist. Eines der klaren Prinzipien der Geschichte von Josef ist, dass wo immer er sich befand, er einen Weg fand, um Gott zu dienen. Er fand einen Weg zu wachsen. Er fand einen Weg, um das Richtige zu tun. Er fand einen Weg, um etwas zu erreichen. Er ist einer der jüngsten Brüder, denn es gibt noch den Benjamin, den jüngsten, doch er geht damit gut um und bald wird er befördert. Er wird in die Sklaverei verkauft und bald wird ihm die Verantwortung über das Haus seines Herrn übertragen. Er wird ins Gefängnis geworfen und bald ist verantwortlich für das Gefängnis. Wo immer du Josef hinpflanzt, da wird er blühen. Wie kann man das machen? Wie ist das möglich? Indem du deine Arbeit gut machst. Viele Einzelheiten in den Begebenheiten in Josefs Leben kennen wir nicht. Wir wissen nicht genau, was Josef tat, um Potiphars Aufmerksamkeit zu erhalten. Wir wissen nicht, was er tat, um die Aufmerksamkeit des Gefängniswärters zu erhalten. Doch eines wissen wir, er blies sicher nicht Trübsal. Er war nicht da mit so einem langen Gesicht, das an den Boden wischen konnte und immer gesagt, ich armer, ich armer, ich armer. Das hat bestimmt nicht gemacht. Er hat schon wehgetan, aber er hat nicht das getan. Und ganz sicher hat er nicht gesagt, ich will hier nicht sein und ich werde es jedem zeigen durch meine Haltung, dass meine respektlose Zunge, durch meine respektlose Zunge und durch meine mangelhafte Leistung. Nein. Was hat er getan? Er hat seine Arbeit gut getan. Darf ich dich fragen, wie es mit deinen Verantwortungen aussieht, sei es an der Arbeit oder in der Schule oder Aufgaben zu Hause, wo immer es sein mag, tust du eine gute Arbeit? Passt deine Arbeitshaltung zu dem, was Kolosser 3, 22 bis 24 sagt? Wer Vorgesetzte hat, der soll sie in jeder Beziehung als solche anerkennen. Und das nicht, um gut bei ihnen anzugesehen zu sein. Nein, er soll seine Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Gott tun. Denkt bei allem daran, dass ihr für Gott und nicht für die Menschen arbeitet. Das biblische Prinzip ist, wir sollen versuchen zu blühen, dort, wo Gott uns hingestellt hat, und der wird uns mehr Verantwortung zu seiner Zeit und auf seine Weise geben. Wie, weiß ich nicht. Das ist sein Problem. Meins ist, das zu tun, gut. Erinnert ihr euch an das Gleichnis der Talente in Matthäus 25, wo ein Herr eine lange Reise machen würde und dann drei seine Diener zu sich rief und dem einen 5 Talente gab, dem anderen 2 und dem dritten 1. Und dann kam er wieder und derjenige, der 5 Talente hatte, hatte sie investiert und hatte nun 10. Und der 2 hatte, hat auch investiert irgendwie und nun hat er 4. Und beide Diener bekommen das gleiche Lob und beide bekamen noch mehr Verantwortung und Autorität übertragen. Doch der, mit dem einen Talent hatte, nichts damit angefangen hat, wurde er restlos verdammt. Du bist nutzlos. Siehe zu, dass du dort blühst, nicht dort, wo du träumst zu sein, sondern wo Gott dich hingestellt hat. Und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, je schlimmer deine Umstände sind, desto wichtiger ist es, dass du dieses Prinzip auslebst, selbst wenn deine Arbeit eine niedrige Arbeit ist, wenn sie widerlich ist, selbst wenn sie weit unter deinen Fähigkeiten ist, selbst wenn du deinen Chef nicht magst und auch nicht deine Mitarbeiter. Blühe, wo du hingepflanzt wurdest, indem du deine Arbeit gut machst. Bei weiterem, blühe, wo du hingepflanzt bist, indem du mit Rechenschaffenheit und Unbescholtenheit arbeitest. Wieder kennen wir nicht alle Details in Josefs Leben, aber was in allen Situationen, in denen Josef sich befand, gleich ist, ist, dass seine Vorgesetzten zur Überzeugung kommen, dass man Josef vertrauen kann. Er ist nicht nur ein harter Arbeiter, er ist auch ein zuverlässiger Arbeiter. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Potiphar kam zur Überzeugung, dass er Josef sein ganzes Haus anvertrauen konnte und er hatte Recht. Der Gefängniswärter kam ebenfalls zur Überzeugung, dass man Josef vertrauen konnte. Josefs Gegenwart war eine Freude für seine Vorgesetzten. Er arbeitet mit solch einem hohen Grad an Sorgfalt und solch einem hohen Grad an Rechenschaffenheit, dass seine Chefs sich keine Sorge machen mussten über das, was er tat. Wir wollen uns heute Morgen fragen, hat unser Chef Freude an uns wegen unserer Zuverlässigkeit und Treue? Ihr Schüler fragt euch, habe meine Lehrer Freude an mir? Ihr Ehefrauen fragt euch, bin ich eine Freude für meinen Ehemann? Und ihr Ehemänner fragt euch, bin ich eine Freude für meine Frau? Ihr Kinder fragt euch, bin ich eine Freude für eure Eltern? Euer Eltern fragt euch, bin ich eine Freude für meine Kinder? Ihr Gläubigen fragt euch, bin ich eine Freude für die Verantwortlichen meiner Gemeinde? Und Verantwortliche der Gemeinde, fragt euch, bin ich eine Freude für die Mitglieder der Gemeinde? Und jetzt könntet ihr euch fragen, was hat das Ganze mit Josefs Umgang mit der Undankbarkeit der beiden Männer zu tun? Ich drücke die Antwort bildlich aus. Wenn du dein Stück Brot hackst, dann sollte es nicht deine Sorge sein, ob die anderen ihr Stück hacken. Guck nicht dort, alle arbeiten nicht. Hack das Stück, das Gott dir gegeben hat, zu hacken. Hätten diese Männer Josef danken sollen? Natürlich. Hätten sie sich an ihn erinnern sollen? Ganz sicher. Hätte zumindest der Mundschenk, der andere ist gestorben, der Bäcker, zumindest der Mundschenk sich für ihn einsetzen sollen? Ja, absolut. Er hätte das tun müssen. Das wäre sein Hacker gewesen. Doch Josef war darauf konzentriert, was seine Verantwortung war, nämlich zu blühen, wo Gott ihn hingepflanzt hatte. Da war er konzentriert. Ja, es stimmt. Wer Gott dient, erlebt immer wieder Undankbarkeit. Und dann muss man entscheiden, werde ich mich darauf konzentrieren, meine Verantwortung zu erfüllen, zu blühen, wo Gott mich hingepflanzt hat, oder werde ich mich auf die Undankbarkeit der anderen konzentrieren? Du bist da an einem Zweig,
abzweigen.
Liebe Brüder und Schwestern, ich bitte euch ehrlich, über euch selbst nachzudenken und wie ihr mit Undankbarkeit umgeht. Es gibt ein zweites Prinzip, das war das erste, zweites Prinzip in unserem Abschnitt, das es uns deutlich macht, was Josef bewegt oder motiviert hat. Zweites Prinzip ist, entscheide den Akzent auf die Bedürfnisse der anderen zu setzen. Schauen wir uns nochmal den Vers 7 an von Kapitel 40. Was fasziniert hier besonders? Es ist erstaunlich, dass Josef sogar den veränderten Gesichtsausdruck der beiden Männer bemerkt. Er ist besorgt um sie. Wir können nicht sagen, Josef hätte eine resignierende Haltung eingenommen, weil er wohl nie mehr aus dem Gefängnis herauskommen würde und seine eigene Freiheit nicht mehr wichtig sei. Das können wir nicht sagen, denn in seinem Gespräch mit den beiden Männern sagt er zu ihnen: Aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht, und erweise doch treu an mir und erwähne mich beim Pharao und bringe mich aus diesem Haus heraus. Also er hat nicht einfach keine Hoffnung mehr gehabt. Er hatte diese Hoffnung, aber er hat nicht für das gelebt. Doch, auch wenn es sein Wunsch war, herauszukommen, so war er doch noch mehr für die anderen besorgt. Und im siebten Vers steht geschrieben, und er fragte die Kämmerer des Pharaos, die mit ihm im Haus seines Herrn in Gewahrsam waren, warum sind eure Gesichter heute so traurig? Er hat es gesehen. Wir können uns fragen, wie hatte Josef solch einen Lebensstil entwickelt? Ihm sind nicht alle gute Sachen gekommen. Wie hat er das entwickelt? Es ist eins der Kennzeichen einer Person, die mit Gott lebt. So wie er lebt, ist ein Kennzeichen von einer Person, die mit Gott lebt. Ist euch aufgefallen, was zweimal am Ende von Kapitel 39 steht? In Vers 21 und 23, da steht das. Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und 23, der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Das war eine intime Beziehung zwischen Gott, der Herr, und dieser Josef. Und er hat weniger Kenntnis von Gott, als wir es haben durch das Wort Gottes. Wenn wir dann weiterlesen, wo die Männer Josef ihre Träume erzählen, was sagt er als Ersten zu ihnen? Vers 8 sagt: Sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Das offenbart, dass er Beziehung mit diesem Gott hat. Erzählt mir doch. Ich kenne meinen Gott. Ich habe Beziehung mit ihm. Seht ihr, Gott war mit Josef und Josef lebte mit Gott. Und diese Tatsache hat sein Herz erweicht, so dass es empfindlich wurde für die Bedürfnisse anderer, in diesem Fall für diese beiden Männer. Viele Leute sind auf sich selbst konzentriert, dass die Bedürfnisse anderen unbemerkt bleiben, weil das Interesse nur dem eigenen Verdienst gilt. Wo wir aber auf Gott konzentriert sind, so dass Dank oder Undank nicht die entscheidende Frage ist, da stellen wir uns die Frage, wo will Gott mich gebrauchen, um anderen eine Hilfe und ein Segen zu sein? Wir können das auch anders ausdrücken. Lerne das, wo kann ich dienen, Prinzip. Lerne dieses Prinzip, wo kann ich dienen? Nicht, wo kann ich Dankbarkeit rausholen? Wo kann ich dienen? Die vergangenen Wochen waren für viele Familien sehr herausfordernd, für jene, die Kinder haben. Eltern mussten mit ihren Kindern Homeschooling machen und bekanntlich funktioniert oftmals nicht so gut. Ich bin Großvater und meine Tochter und Schwiegertochter mussten ihre Kinder unterrichten. Eine musste zwei unterrichten, der eine nur eine. Also habe ich überlegt, was soll ich da machen, was kann ich machen, wie ich auch helfen kann. Ich habe dann die kleinen Kinder vormittags für eine gewisse Zeit, anderthalb Stunden bis zwei Stunden, zu mir kommen lassen, damit die Mütter mit den Schulkindern die Aufgaben machen konnten. Und ich sage euch, das war nicht immer einfach mit den kleinen Kindern, für einen alten Mann wie ich, der sehr gerne die Ruhe liebt. Solche Situationen kennt ihr sicher auch. Sicher haben viele von euch dasselbe getan. Egal, ob es dafür eine Kennung gibt oder nicht. Mir war nicht wichtig, dass meine Tochter oder meine Schwiegertochter sagt, oh, du bist der wunderbarste Großvater in der Welt. Es war nicht das Wichtigste. Hätte es Josef gefallen, wenn die Männer ihn gedankt hätten? Natürlich. Hätte es ihm gefallen, wenn sie sich an ihn erinnert hätten? Ja. War das einzige Zeichen auf seinem Radarschirm? Mal sehen, wo die Dankbarkeit kommt. Absolut nicht. Denkt einmal an die Gefängnisse, in denen ihr euch befindet. Ich meine nicht wirklich Justizvollzugsanstalten, sondern Orte, Situationen, in die Gott euch gestellt hat und in denen ihr nicht sein möchtet. Nun stellt euch diese Fragen. Herr, welchen Dienst soll ich hier erfüllen, in diesem Gefängnis? Wie kann ich dir dienen? Welche Bedürfnisse gibt es hier in diesem Ort? Manchmal gilt es dabei, sogar harte Wahrheiten zu sagen. Nicht nur Ermutigung. Josef musste dem Bäcker Dinge sagen, die nicht sehr angenehm waren. Du wirst nachher gehängt. So müssen auch wir manchmal zu den Ermutigungen in Liebe auch die Dinge bei Namen nennen, die nicht nach Gottes Willen sind. Aber es muss als ein Dienst sein. Und ein weiterer Aspekt möchte ich noch erwähnen. Andere Gefangene. Gibt es andere Gefangene in der Bibel oder so? Fallen euch andere Gefangene in der Bibel ein, die mit dieser Prüfung gut und freudig umgegangen sind, weil sie auf die Bedürfnisse anderer schauten? Der Apostel Paulus ist einer von ihnen. Und wir lesen davon im Philipperbrief, Kapitel 1, 12 bis 20. Wenn du dein Gefängnis auf diese Weise siehst, da kannst du sogar dahin kommen, dass du auch für das Gefängnis dankbar wirst. Ein anderes Beispiel ist vielleicht die junge Generation kennt nicht mehr, Alexander Solzhenitsyn. Vielleicht die ältere Generation kennt das, aber die Jungen nicht mehr. Und er hat ein Buch geschrieben, der Archipel Gulag. Und er schreibt da drin, ich mache jetzt da eine Zitation von ihm. Im Rausch jugendlichen Erfolgs fühlte ich mich unfehlbar. Und ich wurde deswegen grausam. Im Übermaß an Macht war ich ein Mörder und Unterdrücker. In meinen schlimmsten Momenten war ich überzeugt, dass ich Gutes täte und ich war dafür gut ausgerüstet mit systematischen Argumenten. Und erst als ich auf verrotteten und verfaulten Stroh des Gefängnisses lag, bemerkte ich in mir die ersten guten Rührungen. Schrittweise wurde mir klar, dass die Linie, die das Gute vom Bösen trennt, sich nicht zwischen Staaten befindet, nicht zwischen Klassen, nicht einmal zwischen politischen Parteien, sondern durch das menschliche Herz geht und durch alle menschlichen Herzen geht. Deswegen, gesegnet seist du, Gefängnis, dass es dich in meinem Leben gegeben hat. Das ist das, was Solzhenitsyn sagt. Auch Gefängnisse können, wenn wir in Gottesfurcht leben, zum Segen werden. Und das dritte Prinzip, das wird ganz kurz sein, das dritte Prinzip ist, denke daran, dass wenn Menschen versagen, Gott niemals versagt. Er versagt nie. Der Vers 23 vom Kapitel 40 von 1. Mose. Aber der Oberste, der Mundschenke, dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. Boah, so endet der Kapitel. Keine Hoffnung mehr. Er hat es vergessen. Der Theologe Chuck Swindoll sagt das Folgende. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können ernüchtert und verbittert werden oder wir können Schwierigkeiten als eine Plattform ansehen, auf der wir lernen, unser Vertrauen und unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott zu setzen. Ernüchterung ist ein gefährlicher und schlüpfriger Abhang. Denn zuerst sind wir ernüchtert über unseren Nächsten. Dann werden wir zynisch. Und binnen kurzem vertrauen wir niemanden mehr, nicht einmal Gott. Wir sind verbrannt. Man hat uns ausgenutzt. Wir wurden misshandelt. Ich habe nie jemand getroffen, der enttäuscht war von Menschen und dann auch nicht auch enttäuscht war von Gott. Die beiden Aspekte gehen immer zusammen. Zynismus macht sich dann breit. Und was ist das Heilmittel? Indem wir unsere ganze Hoffnung und Vertrauen auf den lebendigen Herrn setzen. Wenn wir das tun, dann wird die einfache Botschaft von Gott unseren Geist beruhigen. Das ist die Zitation. Und ich möchte jetzt beenden mit einem Vers aus Hebräer 6,10, das gelesen wurde, als Abschließen. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Es mag manchmal sehr schwer sein, Undankbarkeit zu ertragen. Es ist kein Spielchen. Und vielleicht dazu noch ungerecht behandelt zu werden. Nicht nur undankbar, sondern auch ungerecht behandelt werden. Doch eins ist sicher, Gott hat das letzte Wort, so wie es bei Josef hatte. Nichts bleibt bei ihm unbeachtet und er kann im richtigen Moment Herzen und Situationen umkrempeln. Deswegen ist unsere Aufgabe, an unserem Platz zu blühen und nur auf ihn zu hoffen. Lasst uns zusammen beten. Ihr könnt einfach sitzen bleiben, ich werde jetzt beten. Herr Jesus, wenn wir sehen, dass die Menschen, als du da Wunder gemacht hast, nicht zurückgekommen sind, um dich zu danken. Manche schon, manche nicht, die haben nur an das gedacht, was sie bekommen haben, aber nicht an denjenigen, der es gegeben hat. Manchmal sind wir auch so. Wir bekommen Sachen und wir vergessen. Wir kommen nicht zu dir, unsere Herzen werden undankbar. Und manchmal nehmen wir an, einfach so normal an, das, was die anderen tun. Und wir sind auch nicht dankbar gegenüber den anderen. Aber wir sind sehr empfindlich, wenn die anderen gegenüber uns nicht dankbar sind. Wir bitten dich, dass du uns richtig hilfst, nicht daran zu hängen, nicht unseren Lebenssinn darin zu finden, sondern du und du allein bist unser Lebenssinn. Und schenke uns, dass wir blühen können in den Orten, die du uns gestellt hast, in unserer Familie, in unserer Gemeinde, in der Arbeit, mit unseren Freunden, mit unseren Feinden. Und dass wir da blühen. Dieser Charakter Jesus blüht, diese Eigenschaften Jesus blühen und sich zeigen, damit dein Name geehrt und verherrlicht wird. Amen.